HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Heute beruht unsere Verfassung auf dem Heiligen Buch und auf dem Erdöl. Das ist sehr gefährlich. Vor 10 Jahren war das alles Wüste. Wir versuchen aus dem Nichts eine Stadt zu bauen, die ein Motor für die wirtschaftliche und sozioökonomische Entwicklung in Saudi-Arabien sein soll.
Eine kritische Masse von unzufriedenen jungen Männern ist das Gefährlichste, was einem Land eigentlich passieren kann. Diese Männer in den Griff zu bekommen, ist dem saudischen Königshaus bisher überhaupt nicht gelungen.
50% der Saudis sind Frauen. Und 30% von ihnen sind in der Altersgruppe, die arbeiten sollte und auch Geld verdienen muss.
Wir müssen sicherstellen, dass mehr und mehr Frauen am öffentlichen Leben teilnehmen und Schlüsselpositionen in Regierungsämtern übernehmen. Sobald die Gesellschaft das akzeptiert, werden sich die politischen Entscheidungen auch ändern.
Angela Merkel geht am Wochenende auf Tour nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Im Gefolge eine Wirtschaftsdelegation. Wenn es um Geschäfte geht, rücken ethische Grundsätze schon mal in den Hintergrund. Saudi-Arabien gilt als schwerreiche Ölnation, als ein Land, in dem Folter und Unterdrückung an der Tagesordnung, Frauenrechte und Meinungsfreiheit Mangelware sind. Und wir wissen auch, dass die Saudis mit deutschem Kriegsgerät in Nachbarländer wie Jemen einfallen. Soweit das gängige Bild eines Wüstenreichs. Das Land, in dem König Salman und vor allem sein 31-jähriger Sohn regieren, muss neue Einnahmequellen auftun. Der Ölpreis verfällt, die Jugendarbeitslosigkeit grassiert, 70% der Saudis sind unter 30 Jahre alt. Und um diese nicht an den islamischen Staat zu verlieren, müssen Arbeitsplätze her. Grund genug für Deutschland, die Beziehungen noch zu intensivieren, um die Region zu stabilisieren? Die Sorgen des Hauses Saud, ein Wüstenreich im Umbruch, haben wir heute getitelt und bei unseren Recherchen sehr schnell festgestellt, dass es vor allem für weibliche journalistische Delegationsmitglieder aus Deutschland eine besondere Herausforderung ist, eine Reise nach Saudi-Arabien zu begleiten. Darf das Haar wehen, der Mund geschminkt sein? Muss Frau sich komplett verschleiern? Darf sie Menschen auf der Straße ansprechen oder drohen ihr dann Peitschenhiebe im Kerker? Wie gut, dass es Experten und vor allem Expertinnen aus dem Kreis der Bundesregierung gibt, die auch unsere Kollegin Sabine Müller briefte, bevor sie im März 2015 mit dem damaligen Wirtschaftsminister Gabriel in die Golfregion reiste.
Wenn wir Journalisten mit Bundespräsident, Kanzlerin oder Ministern reisen, dann stellt die Regierung immer sicher, dass wir gut vorbereitet sind. Schriftlich und mündlich gibt es eine Menge Hinweise, was in dem jeweiligen Land geht und was nicht. Manches ist eh klar, dass man in der entmilitarisierten Zone zwischen den beiden Koreas nicht die Grenzanlagen fotografiert. Oder dass man sich in Peking auf dem Platz des himmlischen Friedens bloß nicht auf Diskussionen mit den bewaffneten Sicherheitsleuten einlässt. Dazu kommen Feinheiten. In Japan Visitenkarten nicht einfach ungelesen einstecken, das ist extrem unhöflich. Man nimmt sie mit beiden Händen in Empfang und betrachtet sie erstmal gründlich. Was die Golfregion angeht, brauche ich eindeutig Hilfe. Ich war noch nie in Saudi-Arabien, Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Ja, es ist eine gewisse Herausforderung. Man muss immer gucken, wie weit möchte man gehen, wie weit kann man auch gehen.
Ellen von Zitzewitz arbeitet im Wirtschaftsministerium, ist genauso preußisch elegant, wie es der Name vermuten lässt, und kennt die Golfregion sehr gut. Sie hat dort lange gearbeitet. Saudi-Arabien ist die heikelste Station unserer Reise, was Frauen und Kleidung angeht. Um die religiösen Gefühle der Saudis nicht zu verletzen, empfiehlt das Ministerium, eine Abaya zu tragen, einen schwarzen Umhang, der vom Hals abwärts den ganzen Körper verhüllt. Kurze Ratlosigkeit, wo kriege ich eine Abaya her? Gibt's die in Berlin-Kreuzberg zu kaufen oder im Wedding? Aber dann schnell die Ansage, die deutsche Botschaft in Riad leiht uns die Abayas. Und obenrum? Kopftuch ist meistens nicht nötig, sagt Ellen von Zitzewitz. Aber man sollte für alle Fälle gerüstet sein.
Ich würde jeder mitreisenden Frau einfach empfehlen, ein Halstuch oder sowas dabei zu haben, wenn es Situationen gibt, wo es angemessen ist.
In den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Katar sind die Kleidungsvorschriften lockerer. Aber auch hier gilt, keine kurzen Kleider, nichts weit Ausgeschnittenes.
Das geht auf keinen Fall.
Dass die Rolle der Frau in diesen Ländern eine andere ist als bei uns, hat nicht nur auf die Kleidung Auswirkungen, sondern auch auf meine Arbeit. Normalerweise gehe ich einfach auf männliche Politiker oder Berater zu und bitte um Interviews. Das geht diesmal nicht. Und in Saudi-Arabien mal kurz alleine vors Hotel und Menschen auf der Straße interviewen, unmöglich. Als Frau darf ich nicht mal ohne männliche Begleitung auf die Straße.
Ja, da würde ich in der Tat sensibel sein. Es gibt ja auch die Religionspolizei.
Und mit der will man sich lieber nicht anlegen. Klar ist, diese Reise wird anders als die anderen Regierungsreisen, die ich bisher mitgemacht habe.
Freuen Sie sich drauf, wird eine ganz tolle Erfahrung sein.
Und zum Schluss noch der vielleicht wichtigste Tipp für Frauen in der Delegation. Der kommt allerdings nicht von Frau von Zitzewitz, sondern von mir. Bloß nicht beschweren über die Unannehmlichkeiten. Eine Kollegin, die vor der Reise kurz anmerkte, das sei ja keine einfache Tour für Frauen, bekam von Minister Gabriel die geknurrte Antwort, dann fahren Sie halt nicht mit.
Eine solche Antwort würde heute aus dem Munde des Außenministers nicht mehr ganz so knurrig klingen. Auch ein Sigmar Gabriel kann staatsmännisch auftreten und lernt. Angela Ulrich, Korrespondentin im Hauptstadtstudio. Sie werden als eine von zahlreichen Journalistinnen und Journalisten die Reise von Angela Merkel nach Saudi-Arabien begleiten und haben in gewisser Weise schon Erfahrung, weil Sie auch 2015 mit Herrn Gabriel in seiner Funktion als Wirtschaftsminister in der Golfregion unterwegs waren. Da mussten Sie sich noch verschleiern, wie wir gerade eben von Sabine Müller gehört haben. Wie wird das jetzt auf der Reise mit Frau Merkel sein?
Ja, da werden wir uns nicht verschleiern müssen, sogar eigentlich nicht dürfen. Wobei gut, man tut das ja auch nicht, wenn man nicht muss, das ist schon mal ganz klar. Aber als wir jetzt die letzten Planungen für diese Reise bekommen haben, stand eben nichts von Kleidervorschriften. Da habe ich dann erst nochmal angerufen beim Bundespresseamt und die sagten nein, die Kanzlerin wird sich nicht verschleiern, keine sogenannte Abaya eben tragen, dieses lange schwarze Gewand. Und deswegen sollen es auch die Frauen in ihrer Delegation nicht, wenn sie nicht, dann eben niemand, das hat auch schon Ursula von der Leyen, die Verteidigungsministerin, so gehalten, als sie vor kurzem in Saudi-Arabien war. Das ist natürlich auch ein Zeichen, zu sagen, wir respektieren gewisse Gebräuche, aber wir ordnen uns auch nicht unter bis zu einem Maß, was uns zu weit geht.
Könnte man das auch als ein Zeichen deuten, als Anschluss an die Moderne?
Naja, das ist ja gerade ein großes Thema eben in Saudi-Arabien selbst, wo neuerdings sogar diskutiert wird, ob es Kinolizenzen gibt, wo es auch erstmals wieder Festivals unter freiem Himmel gibt. Klar, da tut sich in diesem Land was und das wird Angela Merkel auch unterstützen wollen. Aber ich denke, erstmal geht es der Kanzlerin vor allem darum, dieses Bild nicht zu produzieren. Das geht nun für sie gar nicht. Kanzlerin mit Schleier irgendwo, Kanzlerin mit Kopftuch. Also insofern ist es auch ein bisschen Selbstschutz, damit sie nicht mit solchen Bildern dann zu sehen sein wird, der dann eben auch für ihre ganze den weiblichen Teil der Delegation gilt.
Auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, Sie haben es gerade angesprochen, saß lächelnd im Hosenanzug mit blonder Helmfrisur neben dem Vizekronprinz von Saudi-Arabien. Da gibt es wunderbare Bilder und sie war natürlich unverschleiert. Der Herr trug natürlich das übliche Gewand, was man in diesen Breiten so trägt. Das war im Dezember bei ihrem Besuch. Wie ist die Haltung gegenüber diesem Land jetzt, das gegen Menschenrechte verstößt, Krieg im Jemen führt und auch sonst als autoritäres Regime gilt?
Das ist schon kritisch, aber auch im Bewusstsein, dass Saudi-Arabien wirklich ein wichtiger Partner ist. Die Kanzlerin reist da jetzt auch hin, weil sie den G20-Vorsitz führt, also der wichtigsten 20 Industrieländer. Und deswegen sagt auch der Regierungssprecher, Saudi-Arabien ist in diesem Zusammenhang für uns ein wichtiger G20-Partner, ein Verbündeter auch im Kampf gegen den Terrorismus. Und auch den Umbau der Gesellschaft, den wir ja so leicht angetippt haben, der im Moment in Saudi-Arabien auch im Gange ist, den will die Kanzlerin auch unterstützen. Sie wird sich eben auch mit Mitgliedern in der Zivilgesellschaft treffen und sie will auch Menschenrechtsverletzungen ansprechen, wie lautstark sie das tut. Da bin ich mal sehr gespannt, weil auf der anderen Seite sagen selbst Experten, manches ist wichtiger, vielleicht hinter den Kulissen zu verhandeln und nicht so sehr auf öffentlicher Bühne. Aber man ist auf der einen Seite angewiesen auf dieses Land in der Region aus zum Beispiel Kampf gegen Terror Gründen und auf der anderen Seite weiß natürlich die Bundesregierung, dass das ein äußerst schwieriger Partner ist. Aber selbst die Grünen sagen, nicht reden mit Saudi-Arabien ist überhaupt keine Lösung, aber richtig reden, das muss gelernt sein.
Ich greife das Stichwort Kampf gegen den Terror nochmal auf. Die sunnitische Monarchie gilt als Partner im Kampf gegen den Terror und peppelt auf der anderen Seite in Syrien die Dschihadisten der Nusra-Front. Das ist ein doppeltes Spiel und ein wenig glaubhaftes Vorgehen. Wird dieses Verhalten Thema sein oder geht es tatsächlich um ganz andere Ziele bei diesem Besuch, nämlich nur oder weitgehend nur um wirtschaftliche Geschäfte?
Also ich denke, das ist auf jeden Fall beides Thema, denn es wird ja auch eine Wirtschaftsdelegation geben, die Angela Merkel begleiten wird. Und natürlich gibt es große wirtschaftliche Aktivitäten bisher schon von deutschen Unternehmen in Saudi-Arabien. Zum Beispiel Daimler baut Lkw. Und gerade wenn dieses Land umsteuern will und sich vom Öl auf lange Frist unabhängig machen will, dann ist natürlich deutsches Know-how in der erneuerbare Energientechnik gefragt. Und darauf hoffen auch die Unternehmer, die Deutschen, die dabei sind und auch viele, die jetzt nicht bei dieser Reise dabei sein werden, weil die sind ein bisschen ins Hintertreffen geraten in letzter Zeit. Chinesen, Amerikaner, Briten, Franzosen, sogar Koreaner haben jetzt so ein bisschen den Deutschen da den Rang abgelaufen. Insofern hoffen viele, dass die Kanzlerin mit einem zwar offen und kritischen, aber auch wohl dosierten Besuch da gerade für die Wirtschaft wieder einiges ins Lot rücken kann. Auf der anderen Seite wird das kein reiner Wirtschafts-Welcome-Besuch werden. Das ist mit Angela Merkel auch nicht zu machen. Die hat dann auch andere politische Ziele weiterhin im Kopf. Stichwort, Sie haben es ja gesagt, Antiterrorkampf. Aber auch da ist es ein schwieriger Partner. Da kann man sich auch nicht so sehr sagen, Saudi-Arabien steht völlig an unserer Seite. Dazu ist der Iran, Intimfeind von Saudi-Arabien, ja auch selbst zu wichtig für die Bundesrepublik, auch als Wirtschaftspartner. Also da sind viele Bälle im Spiel und die Kanzlerin wird versuchen, ein möglichst schönes Jonglierspiel daraus hinzubekommen. Aber da bin ich auch mal selber sehr gespannt, welcher Ball vielleicht runterfällt.
Wir werden gleich noch gesondert in der Sendung über Waffenlieferungen sprechen. Seit Jahren wird viel Kriegsgerät made in Germany an Riad geliefert und das wird dann unter anderem gegen die Houthi-Rebellen im Jemen eingesetzt. Nun wird die Bundeswehr auch noch Angehörige der königlichen Streitkräfte ausbilden. Was verspricht sich die Bundesregierung davon?
Soweit ich weiß, geht es da vor allen Dingen darum, dass zum Teil Material geliefert wird, was zur Grenzsicherung eingesetzt werden kann, Überwachungsgerät zum Beispiel, und dass deshalb die Menschen, die das bedienen sollen, also die Saudi-Arabier, die am Ende das Ganze richtig einsetzen sollen, dass die auch von deutscher Seite ausgebildet werden. Das ist eine Mission, die auch Ursula von der Leyen, die Verteidigungsministerin, dahin gebracht hat und auch unterstützt. Hier haben mir zumindest auch Verteidigungsexperten gesagt, es ist nicht damit zu rechnen, dass jetzt saudi-arabische Streitkräftemitglieder, Militärmitglieder zum Beispiel nach Deutschland kommen, um hier wirklich trainiert zu werden. So weit geht das Ganze nicht. Ich denke, man will halt auch versuchen, möglichst unverfängliche Güter neben dem, was ja im Moment schon geliefert wird, weiterhin möglichst anders einsetzbare Güter geliefert werden und die müssen natürlich auch bedient werden können.
Angela Ulrich, eine gute Reise wünsche ich Ihnen. Arabische Abenteuer sind ganz schön riskant, wie es unter anderem in Dave Eggers Roman Ein Hologramm für den König deutlich wird. Der Held namens Alan Clay, der für eine amerikanische IT-Firma buchstäblich in die Wüste geschickt wird, wartet auf dem Ödland, aus dem Saudi-Arabiens künftiges Wirtschaftszentrum emporwachsen soll. Eine funkelnde Wirtschaftsmetropole nämlich. Er wartet dort in einem dürftig ausgestatteten Zelt auf den König.
Sie hatten Alan keine festen Zusagen gegeben. Der König ist sehr beschäftigt, hatten sie ihm wiederholt in E-Mails und Telefonaten erklärt. Selbstverständlich hatte Alan wieder und wieder entgegnet und erneut zum Ausdruck gebracht, dass er bereit war, sich überall mit dem König zu treffen, wann immer es seiner Majestät beliebte. Aber so einfach war das nicht. Der König war nämlich nicht nur sehr beschäftigt, sondern sein Terminplan änderte sich obendrein kurzfristig und häufig. Der Terminplan musste sich häufig und kurzfristig ändern, da es viele gab, die den Wunsch haben könnten, dem König Schaden zuzufügen. Daher änderte sich der Terminplan des Königs nicht nur aufgrund der Staatsgeschäfte häufig, sondern er musste sich auch zum Wohle des Königs und des Königreichs häufig ändern. Die Vertreter von Ralliant, so wurde Alan gesagt, sollten daher, ebenso wie eine Reihe anderer Anbieter, die daran interessiert waren, Dienstleistungen für die King Abdullah Economic City zu erbringen, ihre Produkte vorbereiten und sie an einem Ort präsentieren, der noch festgelegt werden würde, irgendwo im küstennahen Herzen der entstehenden Stadt. Und sie würden kurz vor der Ankunft des Königs verständigt. Das könne jeden Tag der Fall sein und es könne zu jeder Uhrzeit der Fall sein, so wurde Alan gesagt. »Also Tage? Wochen?« fragte er. »Ja«, sagten sie.
Das Hologramm des Königs von Dave Eggers Fortsetzung folgt in unserer Sendung Der Tag. Heute zum Thema Die Sorgen des Hauses Saud, ein Wüstenreich im Umbruch. Saudi-Arabien ist der wichtigste Handelspartner der hiesigen Wirtschaft im arabischen Raum. Während Deutschland vor allem Öl von den Saudis importiert, das wie überall nachzulesen ist, endlich ist, beliefern hiesige Firmen das Land auf der arabischen Halbinsel mit einem bunten Strauß an Waren. Oliver Oehms, Delegierter der deutschen Wirtschaft für Saudi-Arabien, Arabien, Bahrain und Jemen. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was sind die deutschen Produkte, die am häufigsten nach Saudi-Arabien verkauft werden?
Nun, die drei wichtigsten Produktgruppen sind Maschinen und Anlagen. Es sind deutsche Fahrzeuge, auch Luftfahrzeuge und drittens elektrotechnische Geräte.
Und was ist das für ein Markt, auf den die deutsche Wirtschaft da trifft? Wie konsumfreudig ist die Bevölkerung?
Das ist insgesamt ein sehr attraktiver Markt. Die saudischen Kunden, Unternehmen sind gute und treue Abnehmer von Qualität made in Germany. Die saudische Bevölkerung ist sehr jung und konsumfreudig und das kommt auch deutschen Exporteuren beispielsweise von Nahrungsmitteln wie Müsli, Getränken und anderen Dingen sehr zugute.
Saudi-Arabien ist für seine restriktive Visapolitik und für eine, man kann sagen, schwergängige staatliche Bürokratie bekannt. Wie schwierig ist das für deutsche Firmen in Saudi-Arabien, diese Hürden zu bewältigen?
Wir haben in den vergangenen Monaten durchaus Erleichterung bei der Vergabe von Visa feststellen können. Das ist sehr erfreulich, aber ganz klar, es ist nach wie vor relativ komplex mit der saudischen Bürokratie umzugehen. Aber die meisten Unternehmen haben sich darauf eingestellt und kommen relativ gut damit zurecht.
Es sollen 6 bis 7 Millionen Fremdarbeiter in Saudi-Arabien leben, unter zum Teil ärmlichsten Bedingungen. Haben die deutschen Firmen eigentlich Einfluss auf die Arbeitsbedingungen und auch die Auswahl von Arbeitskräften?
Ja, ganz natürlich. In der Tat sind viele ausländische Mitarbeiter in den deutschen Firmen beschäftigt. Auch wenn es mittlerweile eine sogenannte Saudisierungsquote gibt, die relativ konsequent überwacht und durchgesetzt wird. In meinem Büro beispielsweise haben wir seit Jahren und seit Jahrzehnten teilweise ausländische Mitarbeiter aus Südasien. Seit 25 Jahren. Viele haben Familien vor Ort, die Kinder sind dort geboren, haben lokale Schulen besucht, teilweise internationale Universitäten und sind wiederum im Ausland tätig. Und wir sind auch irgendwo stellvertretend für die deutsche Wirtschaft dort aufgestellt. Die meisten deutschen Unternehmen haben einen ähnlichen Mitarbeitermix und haben Mitarbeiter, die teilweise über Jahre und Jahrzehnte hinweg ihnen treu in den Firmen beschäftigt waren.
Wir werden gleich noch in der Sendung darauf eingehen, dass das Land sich im Umbruch befindet und Anschluss an die Moderne sucht. Spürt die deutsche Wirtschaft denn bereits etwas von diesem Reformwillen des Wüstenstaats? Wir haben gehört, es tummeln sich da schon einige Chinesen, Franzosen, Briten und.
Ja, in der Tat gibt es derzeit eine Veränderungsstimmung, die wir alle spüren. Die deutschen Unternehmen, wie Sie wissen, sind zum Teil seit Jahrzehnten dort engagiert. Und vor allen Dingen in den letzten 1,5 Jahren, würde ich sagen, merken wir, dass es einen sehr starken Zug Richtung Privatisierung gibt. Das sind nicht nur Lippenbekenntnisse, denn in der Tat merke ich aus meinen vielen Gesprächen mit saudischen Unternehmen, dass es dort einen sehr starken Willen zur Veränderung gibt. Die saudischen Firmen investieren und suchen proaktiv nach Partnerschaften mit deutschen Firmen.
Saudi-Arabien ist bekannt für seine massiven Menschenrechtsverletzungen, die immer wieder angeprangert werden, auch von der Bundesregierung, für die es zum rhetorischen Gestus, sage ich mal, gehört, darauf hinzuweisen, was leider folgenlos bleibt in der Regel. Aber wie sehr stört sich die deutsche Wirtschaft an diesen Menschenrechtsverletzungen?
Nun, die deutschen Unternehmen sind dort, um Geschäfte zu machen. In der Tat können wir die Augen nicht verschließen vor den Diskussionen, die in Deutschland stattfinden, müssen aber zugleich auch respektieren, dass dieses relativ junge Land, das durchaus auch internen Herausforderungen sich gegenübergestellt sieht, im Zuge ist, sich zu verwandeln. Insofern müssen wir das mit einer gewissen Geduld auch beobachten. Wir müssen darauf reagieren, indem wir uns auf Veränderungen einstellen, beispielsweise auch die Beschäftigung von saudischen Frauen. Das ist aktuell eines der großen und auch eines der sehr spannenden Themen.
Oliver Oehms, Delegierter der deutschen Wirtschaft für Saudi-Arabien, Bahrain und Jemen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Auch Washington will seine Bindungen an die Golfstaaten wieder festigen. Saudi-Arabien war beispielsweise vom Dekret der Einreiseverbot muslimischer Staaten ausgenommen. Die Trump-Regierung will sich nun stärker an der saudischen Koalition beteiligen, die seit 2 Jahren einen blutigen Krieg gegen die Houthi-Rebellen und Teile der jemenitischen Armee führt. Und außerdem natürlich in Syrien islamistische Gruppen unterstützt. Den USA geht es auch um die Stabilität der Region und um den Kampf um die Gegner, die sich in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einmischen, womit in erster Linie wohl der Iran gemeint ist. Über die amerikanisch-saudischen Beziehungen berichtet Jan Bösche.
Saudi-Arabien war für Donald Trump von Anfang an ein Thema. Als frischgebackener Kandidat fürs Präsidentenamt sagte er 2015, Saudi-Arabien, ich komme gut mit denen aus. Die kaufen Wohnungen von mir, geben 40 Millionen, 50 Millionen Dollar aus. Ich mag die sehr gerne. Die Washington Post berichtete, in dieser Zeit registrierte Trumps Unternehmen 8 neue Firmen in Saudi-Arabien, um Hotelprojekte voranzutreiben. Der Reichtum der Saudis war für Trump immer wieder ein Thema. Geschäftsmöglichkeit vielleicht, aber auch Anlass zur Kritik im Wahlkampf. Saudi-Arabien war für den Kandidaten Trump das Paradebeispiel eines Landes, das die USA ausnutzt, sich von ihnen verteidigen lässt, ohne dafür angemessen zu bezahlen. Bei Wahlkampfveranstaltungen ereiferte er sich, die USA würden sogar Miete zahlen für die Stützpunkte, die sie in Saudi-Arabien nutzten. This is a country that has nothing but money. Dieses Land hat nichts als Geld, keine starke Verteidigung. Ohne uns wären sie schon vor 25 Jahren verschwunden. Seit Donald Trump im Weißen Haus sitzt, ist von dieser Kritik nichts mehr zu hören. Im Gegenteil, im März bekam eine saudische Delegation den roten Teppich ausgerollt. Angeführt wurde sie vom stellvertretenden Kronprinzen Mohammed bin Salman, dem saudischen Verteidigungsminister. Very nice people. We hope so. Er traf Trump im Oval Office. Anschließend hieß es, die Beziehungen sollten vertieft werden. Politisch, militärisch, wirtschaftlich, kulturell. Ali Shiabi ist der Gründer der Arabia Foundation hier in Washington. Er sagt der NPR über den Kronprinzen, er bekommt nicht nur das Treffen im Oval Office. Es gab auch ein Mittagessen beim Präsidenten. Das ist außergewöhnlich. Der Eindruck war, es gab Wärme und Verständnis von der Trump-Regierung, die es in den 8 Jahren vorher unter Obama nicht gegeben hatte. Das Verhältnis zwischen Saudi-Arabien und den USA unter Obama hatte sich merklich abgekühlt. Ein Grund waren Menschenrechtsfragen, ein wichtiger Grund aber auch das Verhältnis zu Iran. Die Obama-Regierung wollte Entspannung und den Atomdeal. Für Saudi-Arabien ist Iran der größte Feind in der Region. Iran ist eine Erklärung für den Sinneswandel der Trump-Regierung. Trumps Sicherheitsberater sind skeptisch, was den Atomdeal mit Iran angeht. Für sie ist die Kooperation mit Saudi-Arabien wichtiger. Sein Verteidigungsminister Jim Mattis sagte bei einem Besuch in der saudischen Hauptstadt Riad, What was really obvious to me today, offensichtlich für mich ist die regionale Führungsrolle der Saudis. Sie helfen Flüchtlingen aus Syrien, helfen Jordanien, sich um die Flüchtlinge zu kümmern. Sie unterstützen Ägypten, das durch finanziell harte Zeiten geht. Es ist eindeutig, dass sich Saudi-Arabien intensiver um seine regionale Führungsrolle kümmert, um diese entscheidende Region zu stabilisieren. In Washington gab es bereits ein Wirtschaftstreffen, bei dem über gegenseitige Investitionen gesprochen wurde. Deutlich wird, für die Trump-Regierung sind Wirtschaft und der Kampf gegen Terrorismus entscheidend. Das zeigt sich im Jemen. Dort kämpft Saudi-Arabien gegen Rebellen, die von Iran unterstützt werden. Unter Obama war die US-Hilfe stark beschränkt. Unter Trump haben die USA ihren Einsatz dort verstärkt.
Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien haben alle Bundesregierungen seit Jahrzehnten wiederholt beschäftigt. Schon 1981 gab es Wünsche der Saudis nach einer Lieferung von deutschen Kampfpanzern des Typs Leopard 2. Die wurden erst einmal vom damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt wohlwollend erwogen, dann aber von der nachfolgenden Regierung unter Helmut Kohl 2 Jahre später nicht genehmigt. Man hatte sich auf die Formel geeinigt, was schwimmt, geht, was fährt, geht nicht. Jürgen Gresslin, Rüstungsgegner und Sprecher der aktuellen Kampagne Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Was geht denn heute so an Kriegsgeräte aus deutschen Landen nach Saudi-Arabien?
Erstmal muss man sehen, dass wirklich seit Jahr und Tag, sprich seit Jahrzehnten, nahezu alles nach Saudi-Arabien geliefert wird an Kriegswaffen und Rüstungsgütern, was das Herz der Herrscher in Riad und auch der Militärs in Riad begehrt. Die Rüstungsexportzahlen nach Saudi-Arabien sind sogar steigend. Im Jahr 2015 wurden genehmigt. Waffenexporte im Wert von 270 Millionen Euro. Allein 2016 dann eine Verdoppelung auf 529 Millionen Euro. Und geliefert werden Kleinwaffen, werden Großwaffensysteme, beispielsweise bei den Kleinwaffen, die ja mit Abstand die tödlichsten Waffen auf den Schlachtfeldern der Welt und auch in Saudi-Arabien sind. Nicht nur Direktexport in Form von G3 und G36 Sturmgewehren der Firma Heckler & Koch, sondern sonst ganze Fabriken, die da geliefert werden und wurden. 2008 beispielsweise von Bundessicherheitsrat unter Führung von Frau Merkel und Herrn Steinmeier, der damals Außenminister war, die Genehmigung einer G36 Sturmgewehrfabrik für Saudi-Arabien. Und diese Waffen werden eingesetzt gegen die Demokratiebewegung, gegen Zivilistinnen und Zivilisten.
Das heißt, der Stellenwert, den Saudi-Arabien heute im Kontext deutscher Waffenlieferungen hat, ist nach wie vor ziemlich groß. Die Tendenz nicht rückläufig, sondern eher steigend, wie Sie sagen.
Uns wird suggeriert als Bevölkerung, es sei rückläufig. Mhm. Sigmar Gabriel hatte als Wirtschaftsminister ja immer wieder betont, er wolle nicht liefern an menschenrechtsverletzende Staaten. Nun kommt im Fall von Saudi-Arabien ja noch ein zweiter Aspekt hinzu. Es ist nicht nur ein Bruch des Versprechens von Sigmar Gabriel, nicht nach Saudi-Arabien und in andere Länder zu liefern, wo die Menschenrechte aufs Schwerste verletzt werden, wo ja öffentliche Exekutionen stattfinden, wo religiös und politisch Andersdenkende verfolgt und öffentlich exekutiert werden. Im Fall von Saudi-Arabien, auch der Vereinigten Arabischen Emirate, auch Ägyptens, die alle drei zu den Top-10-Empfängerländern deutscher Kriegswaffen aktuell zählen. Das sind Länder, die sich im Krieg mit dem Jemen befinden. Mhm. Da darf man auch die Jure nicht hinliefern, also von der Gesetzgebung her. Hier liegt auch permanenter Rechtsbruch vor, denn es handelt sich um sogenannte Drittländer und Drittländer dürfen in der Regel nicht beliefert werden, es sei denn im begründeten Ausnahmefall. Da aber 54% der Empfängerländer deutscher Kriegswaffen Drittländer sind und Saudi-Arabien immer unter den Top 10 der Empfängerländer steht, ihr liegt hier permanenter Rechtsbruch einer jeden Bundesregierung vor.
Lassen Sie uns noch mal auf die G3-Gewehre schauen. Allerdings lieferte Deutschland auch Waffenteile, unter anderem für eine Lizenzfertigung von G3-Gewehren, die mit damaliger Genehmigung der Bundesregierung seit 2008 in Saudi-Arabien stattgefunden hat. Und Teile für diese Waffen werden seitdem regelmäßig vom deutschen Ursprungshersteller der Gewehre G3 und G36, dem Unternehmen, Sie haben es angesprochen, Heckler & Koch, nach Saudi-Arabien geliefert. Wissen Sie eigentlich, was mit konkret diesen Gewehren passiert?
Also erst einmal, das G36 Sturmgewehr ist ein auf große Distanz treffendes Gewehr. Damit können Sie nicht nur Exekutionen im Nahbereich vornehmen, sondern auf 300, 400, 500 Meter auch einen Kopfschuss vollziehen. Und da die Demokratiebewegung es im Rahmen des arabischen Frühlings, aber auch danach immer wieder versucht hat, auf die schwersten Menschenrechtsverletzungen Saudi-Arabien hinzuweisen, blicken Sie natürlich dort, diese Menschen, die für Demokratie kämpfen, direkt in die Läufe der Heckler und Koch-Gewehre. Nicht nur geliefert aus Oberndorf am Neckar, sondern hergestellt in der Gewehrfabrik südlich von Riad. Es gab diese heftige Auseinandersetzung, wo die Bundesregierung dann auch mal endlich gesagt hat, naja, das ist so problematisch, nach Saudi-Arabien zu liefern, wir wollen das stoppen. Und dann hat Heckler und Koch ja noch gesagt, wir klagen dagegen. Das zeigt natürlich das Unternehmen, welches geistigen Kindes es ist, wenn sie an ein Land, das nicht nur Menschenrechte aufs Schwerste verletzt, sondern auch Krieg führt mit einem Nachbarland und das völkerrechtswidrig, dass Heckler & Koch noch darauf besteht, dass die Ersatzteile geliefert werden und die zentralen Teile für die Fabrikationsanlage des G36.
Sie sprechen auf Sigmar Gabriels Entscheidung an, der im vergangenen Jahr diese Exporte untersagt hat, woraufhin eben, Sie haben es gesagt, das Unternehmen Klage eingereicht hat. Das könnte man doch aber eigentlich als restriktiven Kurs deuten, den das Bundeswirtschaftsministerium bei den Ausfuhren von Rüstungsgütern verfolgt hat. Das ist Ihrer Auffassung nicht so.
Es ist deshalb nicht so, weil es sich um eine Ausnahme handelt, leider. Also der Fall für sich genommen hatte schon sehr viel Aufsehen erregt, weil Gabriel damit ja der bisherigen Linie widerstanden ist. Die bisherige Linie und bis heute gültige Linie heißt, Deutschland liefert mit Genehmigung des sogenannten Bundessicherheitsrats, also unter Führung von Frau Merkel und 8 weiteren Ministern, Steinmeier, Gabriel und andere. Steinmeier jetzt nicht mehr, weil er nicht Mitglied ist, jetzt Frau Zypris. Permanent Kriegswaffen an sogenannte Drittländer, also Ländern, in denen Menschenrechte oft aufs Schwerste verletzt werden. Das Hauptempfängerland deutscher Kriegswaffen ist Algerien, dann schon auf Platz 3 Saudi-Arabien, Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Korea, das sind alles Länder, die gar nicht beliefert werden dürften. Und da ist so die eine Ausnahme, die man jetzt hochhalten kann auf Seiten Sigmar Gabriel, eigentlich eine sehr rühmliche, aber leider eben nicht der Regelfall.
Sie haben bei Ihrer Rede zum Berliner Ostermarsch vor wenigen Tagen, Herr Gresslin, von der Skrupellosigkeit der Manager auch des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall gesprochen und von dem Versuch, die deutschen Rüstungsexportgesetze zu unterwandern und in diesem Fall den türkischen Militärs beim Aufbau einer Panzerfabrik zu helfen. Rheinmetall ist einer der bedeutendsten Munitionslieferanten, auch für Saudi-Arabien?
Saudi-Arabien und die Türkei zählen zu den klassischen Empfängerländern von Rheinmetall-Kriegswaffen. Rheinmetall sitzt in Düsseldorf, ist der rein größte deutsche Konzern, also auf Platz 1 eigentlich Airbus, auf Platz 7 weltweit, aber ein deutsch-französischer Konzern. Der rein deutsche Konzern Rheinmetall scheut nicht davor zurück, selbst Saudi-Arabien über die Fabrik in Sizilien mit Bomben zu beliefern. Und diese Bomben werden dann wieder eingesetzt seitens der Luftwaffe von Saudi-Arabien im Krieg gegen den Jemen. Da sind hunderte von Menschen schon gestorben. Rheinmetall schreckt nicht davor zurück, mit dem Regime von Recep Erdogan enge wirtschaftliche Kontakte zu halten, jetzt sogar ausbauen zu wollen und ein Joint Venture zu einem Panzerbau noch in der Türkei zu implementieren. Rheinmetall schreckt nicht davor zurück, menschenrechtsverletzende und kriegführende Staaten weltweit mit Munition bis an die Zähne hochzurüsten. Ich kann Ihnen nur sagen, hemmungsloser, skrupelloser geht's nicht. Und im Fall der Rheinmetall-Exporte muss man der Geschäftsführung vorwerfen, sie weiß, dass sie an menschenrechtsverletzende Staaten Kriegswaffen und Munition liefert, leistet damit Beitrag zu schweren Menschenrechtsverletzungen, im Fall von Saudi-Arabien und der Türkei auch Beihilfe zu machen.
Jürgen Gresslin, Sprecher der aktuellen Kampagne Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Herzlichen Dank. Wir hören nochmal, was Alan Clay macht, der Held im Roman von Dave Eggers, ein Hologramm für den König. Der wartet vermutlich immer noch auf Ihre Majestät, mitten in der Wüste, in einem dürftig ausgestatteten Zelt. Er arbeitet für eine IT-Firma, die Dienstleistungen für die neue Stadt namens King Abdallah Economic City erbringen will.
Wie aufs Stichwort kam eine Reklametafel in Sicht, die für das Bauprojekt warb. Eine Familie posierte auf einer Veranda, hinter ihnen ein wenig überzeugender Sonnenuntergang. Der Mann war Saudi, Geschäftsmann, Handy in einer Hand, Zeitung in der anderen. Die Frau, die dem Mann und zwei lebhaften Kindern das Frühstück servierte, trug einen Hijab, eine züchtige Bluse und Hose. Unter dem Foto stand King Abdullah Economic City. Die Vision eines Mannes, die Hoffnung einer Nation. Alan zeigte darauf. Sie glauben, das wird nicht passieren? Was weiß ich. Ich weiß bloß, dass Sie da noch nichts gemacht haben. Was ist mit Dubai? Das ist passiert. Das hier ist nicht Dubai. Es kann nicht Dubai sein? Es wird nicht Dubai sein. Welche Frauen wollen denn hierher kommen? Keine zieht freiwillig nach Saudi-Arabien, auch wenn es rosa Eigentumswohnungen am Meer gibt. Die Frau auf der Reklametafel scheint einen Schritt weiter zu sein, sagte Alan. Josef seufzte. Das ist der Gedanke, sagen Sie. Das heißt, sie sagen es nicht, aber sie deuten an, dass die Frauen in King Abdullah Economic City mehr Freiheiten haben werden, dass sie einen ungezwungeneren Umgang mit Männern haben können und Auto fahren dürfen. Sowas eben.
Na, ob es wirklich dazu kommt? Zurück in der Realität des Wüstenstaats angekommen ist unsere Kollegin Anna Osius auf ein Video gestoßen zu sehen bei YouTube, in dem Frauen in Saudi-Arabien im Niqab tanzen, Basketball spielen und über Männer schimpfen. Das hat es in Saudi-Arabien noch nie gegeben. Denn Frauen dürfen nicht Auto fahren, nicht ohne die ständige Begleitung eines männlichen Familienmitglieds reisen, nur in Begleitung von Männern Restaurants oder Cafés besuchen. Das Video, das den Titel Befürchtungen trägt, sammelte binnen einer Woche 2,3 Millionen Klicks und hatte unter Männern nicht nur Freunde.
Es ist einer der Hits auf YouTube, das Musikvideo Hawagiz aus Saudi-Arabien. Frauen singen und tanzen in der Öffentlichkeit unter ihren Niqabs und Abayas, also Gesichtsschleiern und langen schwarzen Gewändern, tragen sie bunte, fröhliche Kleider. Sie skaten, fahren Roller, spielen Basketball und tanzen buchstäblich über Tische und Bänke. Mögen alle Männer ausgelöscht werden, singen die Frauenrechtlerinnen, sie machen uns psychisch krank. Damit spielt das Video auf die vielen Verbote an, die für Frauen in Saudi-Arabien gelten. Sie dürfen beispielsweise nicht ohne männliche Begleitung das Haus verlassen, dürfen kein Auto fahren und nicht alleine verreisen. Das Video beginnt mit einem Auto. Mehrere Frauen quetschen sich auf die Rückbank, während am Steuer ein kleiner Junge Platz nimmt. Eine Anspielung darauf, dass selbst kleine Jungs in Saudi-Arabien mehr Rechte haben als erwachsene Frauen. Diese brechen im Video aus, fangen an zu tanzen, fahren Autoscooter auf einer Kirmes und kegeln, sehr zur Empörung einiger saudischer Männer, die im Musikclip mit erhobenem Zeigefinger die Szenen verfolgen. Internationale Medien berichten über den Tabubruch. Dahinter steckt ein saudischer Künstler, Kurzfilmemacher und Videoproduzent Majed Alaissa. Er hat bereits in der Vergangenheit mit gesellschaftskritischen Videos von sich reden gemacht. Seine letzten Musikvideos hatten bis zu 38 Millionen Klicks. Alaissa ist dafür bekannt, dass er traditionelle Musik und Dichtung mit modernen Klängen zusammenbringt, auch im zweiten Teil des aktuellsten Videos. Mein Glück ist seltsam, singt eine Frau melancholisch im beduinischen Dialekt, mein Geliebter eine Wundertüte. Ob das eine Anspielung auf die Verheiratungspraktiken in Saudi-Arabien sein könnte, bleibt offen. Auch die Politik kommt ins Spiel. Eine Karikatur des neuen US-Präsidenten Trump taucht auf. Dazu singen die Frauen: Die Männer tun so, als seien sie klug, aber sie sind vom Teufel bewohnt.
Ein Protestsong gegen das Patriarchat, genau. Die Mädels müssen aufpassen, dass sie nicht ausgepeitscht werden. Dennoch vollzieht sich im Wüstenstaat mittlerweile ein gesellschaftlicher Wandel, weil man festgestellt hat, dass die Ölreserven endlich sind. 70% sind jünger als 30 Jahre. In den Großstädten wächst eine vielfältige Kunst- und Kulturszene heran. Es findet ein Umbruch statt, den Sebastian Sohns beobachtet hat, Islamwissenschaftler, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Autor eines eben erschienenen Buches mit dem Titel Auf Sand gebaut, Saudi-Arabien ein problematischer Verbündeter. Guten Abend, Herr Sohns.
Guten Abend.
Sie sind mehrfach in Saudi-Arabien gewesen. Dort herrschen weiterhin strenge Vorschriften zur Geschlechtertrennung und Verschleierung von Frauen. Aber Sie haben sogar in Riad eine saudische Studentin getroffen in einem Café, die Ihnen sagte, ich komme ohne Schleier. Heißt das zumindest mal, dass Frauenrechte kein Tabuthema mehr im Wüstenstaat sind?
Es geht bei der Situation der Frau in Saudi-Arabien immer darum, was es erlaubt und was es nicht erlaubt. Ich habe damals die Kollegin in Jeddah getroffen. Das ist an der Küste, nicht das erzkonservative Riad. Und da ist sowas tatsächlich möglich, während sowas in der Hauptstadt sehr, sehr schwieriger würde oder wäre. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass sich dort vieles tut. Der Bericht gerade über das Musikvideo ist nur eines von vielen Beispielen dafür, wie sich saudische Frauen versuchen, Gehör zu verschaffen, insbesondere Frauen aus der gehobenen Mittelschicht, die sehr gut ausgebildet sind, im Westen ausgebildet sind, in Deutschland, den USA oder Großbritannien, die lange dort gelebt haben und eben auch mit anderen Ambitionen zurück in ihre Heimat kehren, um dort auch gewisse Dinge zu verändern. Man muss allerdings dazu sagen, dass die saudischen Frauen, jetzt mal ganz generell gesprochen, keine Revolution, sondern eher eine Evolution wollen. Das heißt, sie möchten sich im Rahmen ihrer Traditionen, im Rahmen der politischen Normen weiterentwickeln und bauen darauf, dass das Königshaus, dass der König als weiser Monarch verstehen wird, dass ohne die Frau eine gesellschaftliche Fortentwicklung in Saudi-Arabien nicht möglich sein wird, weder auf kultureller noch auf wirtschaftlicher Ebene. Und dementsprechend geht es nicht darum, in der Regel auszubrechen, sondern tatsächlich auf saudische Art und Weise diese Fortschrittsentwicklung voranzutreiben.
Die Rechtsgrundlage ist aber immer noch in diesem Wüstenstaat die Scharia, das darf man nicht aus den Augen verlieren. Wie verbreitet ist so etwas wie Prostitution und Alkoholismus?
Offiziell gibt es das natürlich in Saudi-Arabien überhaupt nicht. Allerdings, und das ist etwas, was ich in Saudi-Arabien häufig erfahren habe und was mir häufig gesagt wurde, gilt Saudi-Arabien als größter illegaler Alkoholimporteur der Welt. Auf Alkohol steht die Todesstrafe, Prostitution ist natürlich auch sehr streng verboten. Das heißt aber natürlich nicht, dass es dort sowas nicht geben würde. Und selbst wenn das in Saudi-Arabien sehr schwer ist, daran zu kommen, fahren eben auch viele saudische Männer in den Sommermonaten oder am Wochenende ins benachbarte Bahrain, was so ein bisschen wie das Las Vegas Saudi-Arabiens ist, wo man quasi ungezügelt das tun kann, was man in dem sehr konservativen Königreich nicht tun kann. Nichtsdestotrotz ist es hier eben so, dass eine sehr starke Doppelmoral vorherrscht, dass sozusagen eben in der Öffentlichkeit Wasser gepredigt wird, aber im privaten Raum eben auch Wein getrunken wird.
Schauen wir auf den Arbeitsmarkt. Offenbar ist der Strukturdruck ziemlich hoch geworden, sodass es eine Reformagenda gibt, die Vision 2030, die sich eben auch auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Dazu kommen wir später noch in unserem Gespräch. Wie ist dieser Arbeitsmarkt gerade dabei, sich zu verändern und auch zu öffnen?
Der saudische Arbeitsmarkt basiert eigentlich auf zwei grundlegenden Fehlentwicklungen. Die erste Fehlentwicklung ist, dass der private Sektor nach wie vor zu 90% in der Hand von ausländischen Arbeitskräften ist. Das hatten Sie auch vorher schon in einem Gespräch thematisiert. Und das zweite Grundproblem ist tatsächlich, dass fast alle saudischen Arbeitnehmer in den letzten Jahrzehnten drauf und dran waren und gewillt waren, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. Das heißt, dort durch die Ölgelder alimentiert wurden, sehr luxuriöse Arbeitszeiten hatten, kaum Verantwortung übernehmen mussten etc. Und das ist das größte Strukturproblem, das Saudi-Arabien angehen muss. Hier tut sich einiges. Viel wird eben versucht, über Zwang durchzusetzen, also über die sogenannte Saudisierungspolitik, das sogenannte Nitrat-Programm, in dem es darum geht, den Anteil von ausländischen Arbeitnehmern im Privatsektor drastisch zugunsten saudischer Arbeitnehmer zu reduzieren. Doch das geht auch nur dann, wenn man eben auch die Löhne angleicht. Das heißt, wenn es tatsächlich für junge saudische Arbeitnehmer lukrativ wird, im Privatsektor zu arbeiten und nicht sogar die freiwillige Arbeitslosigkeit zu wählen, weil das im Endeffekt vielleicht sogar noch finanziell günstiger ist, als wenn man im Privatsektor arbeitet. Das heißt, hier besteht eine große Herausforderung für die saudische Regierung, Anreize zu schaffen. Die junge saudische Bevölkerung ist sehr wohl gewillt, auch hier mehr Eigeninitiative zu zeigen, sich hier verantwortungsbewusster auch auf dem Arbeitsmarkt zu engagieren. Ich habe mit vielen saudischen Kollegen und Kolleginnen gesprochen, die sagen, wir wollen arbeiten, wir sind sehr gut ausgebildet, man muss uns bloß lassen. Nur die Strukturprobleme, die Überbürokratisierung, der aufgeblähte öffentliche Sektor sind eben nach wie vor wirklich ein echtes Hindernis für diese Entwicklung.
Sebastian Sohns, Islamwissenschaftler, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wir hören uns gleich noch einmal wieder, nachdem wir gehört haben, wie es Alan Clay geht, dem Mann der Old Economy, der, um die Studiengebühren seiner Tochter zu bezahlen, für eine amerikanische IT-Firma nach Saudi-Arabien geschickt wird. Und dort, mitten in der Wüste, soll eine funkelnde Wirtschaftsmetropole entstehen und er will dem König eine hochentwickelte IT-Technik vorführen. Er wartet immer noch auf seine Majestät und plötzlich kommt eine Europäerin auf ihn zu.
Hanne lächelte mitfühlend und bedeutete ihm, sich ihr gegenüber hinzusetzen, auf eine niedrige Couch aus schwarzem Leder. Er erzählte ihr, was er wusste, was sehr wenig war. Er erwähnte ein paar Projekte, ein paar Innovationen, aber sie war ohnehin über das alles im Bilde. Wie sich herausstellte, wusste sie über alles Bescheid, was er machte, über sein Geschäft und alle anderen, die damit zu tun hatten. Binnen weniger Minuten, in denen sie einander kennenlernten, abschätzten, wo ihre Wege sich gekreuzt haben könnten, handelten sie eine Handvoll Consulting-Firmen ab, die Kunststoffbranche in Taiwan, den Sturz von Anderson Consulting, den Aufstieg von Accenture. »Dann sind Sie also hier, um sich ein Bild von der Lage zu machen«, sagte sie, drückte ihre Zigarette aus und zündete sich eine neue an. »Ich versuche wirklich bloß, mir ein Bild von der zeitlichen Planung zu machen. Wann wir damit rechnen können, irgendwas Neues über den König zu erfahren. Sowas eben. Was hat man ihnen erzählt? Ich hoffe, die haben ihnen nichts versprochen. Nein, nein, sagte er. Die haben sich recht deutlich geäußert. Aber ich hoffe dennoch, dass es bald soweit ist. Mir wurde der Eindruck vermittelt, dass unser Chef den König irgendwie kennt. Dass die Sache hier etwas zwischen den beiden wäre. Und, naja, schnell über die Bühne gehen würde. Sie verstehen. Ihre Augen registrierten neue Informationen. Tja, das wäre gut für uns alle. Der König war schon eine Weile nicht mehr hier. Wie lange ist eine Weile? Nun ja, ich bin seit 18 Monaten hier und er hat sich noch kein einziges Mal blicken lassen.
So ist das am Hofe. Der Roman von Dave Eggers, Hologramm des Königs, orientiert sich an dem realen Bauvorhaben der King Abdallah Economic City im Wüstenstaat Saudi-Arabien. Vor einigen Jahren wurde der Grundstein für diese Stadt gelegt. Mittlerweile wohnen etwa 7000 Menschen hier. 2035 sollen es 2 Millionen sein. Das wirtschaftliche Herz der Stadt, die etwa 120 Kilometer von Jeddah am Roten Meer liegt, ist ein Tiefseehafen und der ist bereits in Betrieb und wächst schnell Im vergangenen Jahr hatte die saudische Regierung die Vision 2030 beschlossen und die sieht eben vor, das Land von Öl und Gas unabhängig zu machen. In Teilen scheint es schon zu funktionieren, denn kein einziges Unternehmen, das sich bis jetzt in der King Abdullah Economic City angesiedelt hat, hängt am Energiesektor. Carsten Kühntop hat die Stadt besucht.
Hinter dem Stadttor, es liegt eine gute Fahrstunde nördlich von Jeddah am Roten Meer, fährt man zunächst noch viele Kilometer durchs Nichts, durch die Wüste. Schließlich tauchen die ersten Wohnviertel und Bürogebäude auf. Stephen Bowen ist der Marketingmanager von King Abdullah Economic City.
Vor 10 Jahren war das alles Wüste. Hier war nichts. Seitdem haben wir etwa 350 Kilometer Straße gelegt und 3500 Straßenlaternen aufgestellt. Wir haben 5 große Wohnkomplexe errichtet und 6500 Apartments und Villen. Und wir haben einen Business Park fertiggestellt. Weil dies ein Areal von 181 Quadratkilometern ist, sieht alles viel leerer aus, als es tatsächlich ist.
181 Quadratkilometer, das ist in etwa die Fläche von Nürnberg. Derzeit leben hier etwa 7000 Menschen. 2035 sollen es 2 Millionen sein. Vor allem Saudis, denen die Stadt Karrieremöglichkeiten bieten will. Der Chef des Projektes ist Fahad al-Rashid.
KEEK, as we call it, is a private-public partnership.
King Abdullah Economic City, kurz KEEK, ist eine private-public partnership. Als eine Stadt, die mit privatem Kapital finanziert wird, ist dies das größte Bauprojekt des Privatsektors auf der ganzen Welt. Wir versuchen aus dem Nichts eine Stadt zu bauen, die ein Motor für die wirtschaftliche und sozioökonomische Entwicklung in Saudi-Arabien sein wird.
Damit passt die Stadt hervorragend zur Vision 2030, die vor einem Jahr von der Regierung vorgestellt wurde. Mit diesem Plan soll das Land fit gemacht werden für die Zeit nach dem Öl. Wie das geht, macht King Abdullah Economic City bereits vor. Alle Unternehmen, die sich dort bereits angesiedelt haben, sind außerhalb des Öl- und Gassektors tätig. Der Tiefseehafen von King Abdullah Economic City. An einigen Stellen wird noch gebaut, doch der Betrieb läuft bereits. Der Hafen ist das Herz der Stadt. Eine der wichtigsten Frachtrouten der Welt führt durch das Rote Meer. Diesen Standortvorteil will Projektmanager Rashid nutzen als Umschlagplatz für Container und Stückgut.
Unser Standort ist entscheidend, auch für das Königreich. Das Land wird seine Lage zwischen 3 Kontinenten, Asien, Europa, Afrika, als Wettbewerbsvorteil nutzen, in der Logistik und als wirtschaftlicher Knotenpunkt. Mit unserem Hafen sind wir im Zentrum dieses Plans. Und deshalb expandieren wir auch so schnell.
Faris Musallam lebt und arbeitet in der Stadt. Bei einer Rundfahrt erzählt er fast beiläufig, was in Saudi-Arabien eigentlich eine Sensation ist.
Ich würde sagen, dass diese Stadt eine sehr offene Gemeinde ist. Männer und Frauen arbeiten zusammen. Wir haben keine Geschlechtertrennung. In Saudi-Arabien ist das eine wichtige Neuerung. Ich habe vorher andernorts gearbeitet und da gab es immer eine Trennung von Männern und Frauen. Sie konnten nicht gemeinsam in einem Büro sitzen.
Damit ist klar, diese Stadt soll auch mithelfen, die Gesellschaft zu verändern. Der Wind, der mit der Vision 2030 aus Riad kommt, strafft King Abdullah Economic City die sprichwörtlichen Segel. Fahad al-Rashid.
Wer an der Vision zweifelt und an ihrer Umsetzbarkeit, dem sage ich, schau dir einfach unsere Stadt an. Unsere Einnahmen kommen nicht vom Öl. Wir sind also die Wirtschaft nach dem Öl, die mal die Zukunft von Saudi-Arabien sein wird.
We are the non-oil-economy that will be the future of Saudi-Arabia.
Und das hatte etwas mit dem seit 2 Jahren regierenden König Salman zu tun, vor allem aber mit seinem Sohn Mohammed, der die Geschäfte lenkt als Verteidigungsminister und Vizekronprinz. Er kontrolliert auch den Ölkonzern Aramco, den wohl wertvollsten Konzern der Welt, und er erklärt der Weltpresse die Reformagenda und hat nie im Ausland studiert, wird aber stets von einer Unternehmerschar aus dem Ausland umringt. Sebastian Sohns, Islamwissenschaftler, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Autor eines erschienenen Buches mit dem Titel Auf Sand gebaut, Saudi-Arabien, ein problematischer Verbündeter. Wie würden Sie diese beiden Herrscher des Hauses Saud charakterisieren? Hallo, jetzt ist unser Gesprächspartner gerade in der Leitung verschwunden. Wir werden uns einfach bemühen, ihn noch einmal zu erreichen. Vielleicht gelingt uns das. Er ist nämlich in Sarajevo und es klingelt schon wieder. Möglicherweise meldet sich jetzt das Hotel. Genau, es meldet sich das Hotel in Sarajevo. Hallo, wir möchten gerne mit Herrn Sohn sprechen. Können Sie uns bitte verbinden? ja, vielleicht klappt das jetzt, vielleicht ist das möglich. Wir versuchen das auf alle Fälle. Das ist nie so ganz ein. Ja, da sind Sie wieder. Wie schön.
Ich bin da. Tut mir leid.
Kein Problem. Das ist live. Jetzt versuchen wir einfach nochmal die Fragen zu beantworten. Herr Sohns, ich habe gerade über die beiden Herrscher gesprochen, über den König und seinen Sohn vor allem. Wie würden Sie diese beiden Herrscher des Hauses Saud charakterisieren?
Salman ist ein alter Monarch, Anfang 80. Er ist der letzte Vertreter der direkten Generation des Staatsgründers und man rechnete eigentlich damit, dass er die traditionelle saudische Politik fortsetzen würde. Aber er hat sich doch jetzt bewiesen als jemand, der proaktiv sogar als Kriegsherr im Jemen auftritt. Und sein Sohn Mohammed bin Salman, den alle nur MBS nennen, ist tatsächlich das Gesicht dieses Wandels. Er wird vorgeschickt als der Vertreter eines jungen, eines dynamischen Saudi-Arabiens, der die Vision 2030 in aller Welt verbreiten soll. Und das ist auch tatsächlich ein gewisses Risiko für ihn, denn wenn er mit dieser Reformagenda scheitern sollte, dann ist das nicht nur ein strukturelles Scheitern, sondern auch ein ganz persönliches. Und das Gleiche gilt auch für seine Aufgabe als Verteidigungsminister. Da führt er Krieg im Jemen. Und wenn er da keine Lösung finden kann, dann ist er auch da gescheitert. Das heißt, ein großes Risiko für ihn, aber gleichzeitig auch eine große Chance für den Wandel.
Mhm. Zwischen dem Königshaus und dem wahhabitischen Klerus besteht ja jetzt seit Jahrzehnten sowas wie ein Zweckbündnis. Können Sie vielleicht versuchen, mal dieses Verhältnis zu differenzieren, das die Monarchie zu diesem radikalen Islam hat, der durch die Wahhabiten eben in alle Welt getragen wird?
Das saudische Königshaus ist abhängig davon, dass es religiös legitimiert ist. Es versteht sich als Hüter der beiden heiligen Städten, Mekka und Medina, als Vorbildrolle oder als Vorbildnation für die sunnitischen Muslime auf aller Welt und ist daher angewiesen auf die Legitimation des wahhabitischen Klerus. Dieser hat allerdings in der letzten Zeit deutlich an Bedeutung verloren und ist teilweise zu einem Erfüllungsgehilfen des saudischen Königshauses geworden. Nichtsdestotrotz bleibt weiterhin diese Allianz zwischen Wahhabia und der Al-Saud ganz, ganz entscheidend, da es hier nicht nur um Realpolitik geht, sondern jegliche politische Entscheidung auch religiös legitimiert sein muss von Seiten des Königshauses. Und das gilt eben auch für die Außenpolitik. Dementsprechend ist die Missionierung der Wahhabier ein wesentliches Kriterium für das saudische Königshaus, um die Strahlkraft in der islamischen Welt behalten zu können.
Herr Sohns, Stichwort Außenpolitik. Sie konstatieren den saudischen Herrschern in der Außenpolitik akute Angstneurosen. Das ist in Ihrem Buch zu lesen, in Form von Iranuia und Shianuia. Was meinen Sie genau damit?
Was ich mit Iranuia meine, ist, dass in den letzten Jahren die Rivalität zum Iran in Saudi-Arabien zu einer Art Obsession geworden ist. Alles Böse in der Region kommt vom Iran, das ist die einhellige Meinung in Saudi-Arabien. Und ob das jetzt tatsächlich eine Realität ist oder ob das eine postfaktische, um das mal in diesem schönen neudeutschen Wort zu sagen, Wahrnehmung ist, das spielt eigentlich keine Rolle mehr. Der Iran ist zu einem gemeinsamen Feindbild geworden. Das neue saudische Königshaus möchte mit Iran die Reihen schließen, indem man sich gegen den Iran stellt. Und das meine ich mit Iranuia. Und dazu kommt selbstverständlich, dass der Wahhabismus saudischer Prägung sehr stark antischiitisch ist. Die Mehrheit in Iran, die Mehrheit der Bevölkerung in Iran ist schiitisch und dementsprechend geht hier ein Antischiismus mit einer Iranuia Hand in Hand.
Angela Merkel wird am kommenden Wochenende mit einer Wirtschaftsdelegation nach Saudi-Arabien reisen, unverschleiert, wie wir am Anfang unserer Sendung gehört haben. Wir haben natürlich auch gehört, dass dieses Land nicht unbedingt ein Hort der Menschenrechte ist. Personifiziert wird dieser Konflikt ja vor allem auch durch den weltweiten Protest gegen die öffentliche Auspeitschung, zum Beispiel des Dichters und Internetaktivisten Raif Badawi. Mich würde einfach interessieren, was raten Sie, Frau Merkel, Herr Sohns? Wie umgehen mit diesem Staat?
Das ist in der Tat eine ganz, ganz schwierige Frage, die in der deutschen Bundesregierung nicht beantwortet werden kann. Meines Erachtens ist es wichtig, auf diese ganzen Verfehlungen weiter hinzuweisen, allerdings nicht öffentlichkeitswirksam, sondern hinter verschlossenen Türen in Gesprächen. Man muss sich dabei allerdings klar sein, dass der deutsche Einfluss auf saudische Entscheidungsträger doch relativ gering ist. Wir sind zwar ein wichtiger, aber nicht der wichtigste politische Partner. Wir sind wichtig für die saudische Wirtschaft, aber wenn Deutschland mittlerweile keine Waffen mehr liefern würde, wären die Saudis, würden sich die Saudis einfach an andere Partner wenden. Das heißt, wir müssen unsere Grenzen erkennen, Gleichzeitig sollte man die Chance weiterhin nutzen, mit Saudi-Arabien im Gespräch zu bleiben. Die Vision 2030 bietet hierfür eine Möglichkeit, aber eben immer vor dem Hintergrund, dass es nicht nur um reine Geschäftemacherei geht und schon gar nicht um Waffenexporte, sondern dass es hier darum geht, um einen Dialog zu führen, dass man auch kulturelle Akteure zusammenbringt, hier den Dialog weiterhin pflegt und auch versucht, auf Saudi-Arabien einzuwirken, dass beispielsweise Frauendelegationen oder Mitglieder der schiitischen Minderheit auch nach Deutschland kommen, um hier ihre Meinung zu präsentieren.
Und der wichtigste Partner der Saudis sind wahrscheinlich die USA, nehme ich an.
Ja, das ist richtig. Mhm.
Sebastian Sohns, Islamwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Die Sorgen des Hauses Saud, ein Wüstenreich im Umbruch. Das war uns eine Reise und ein Tag wert. Ich hoffe, Sie konnten für sich neue Erkenntnisse gewinnen. Wir sind nachzuhören heute Abend um 22 Uhr auf HR Info und jederzeit per Podcast. Mein Name ist Daniela Fitsch. Ihnen einen schönen Abend.